Also wir waren beim Segen, beim aaronitischen Segen, beim Priestersegen. Eigentlich auch volles Evangelium. Herrlich, herrlich. Spannend wäre zum Beispiel jetzt die anderen Segen mal anzuschauen, die Paulus spricht oder die wir in den Briefen haben. Und wenn man mal die durchliest und durchstudiert, wird man sehen, wie er dann, wie Bezüge oder wie Elemente aus diesem Segen in diesen Segen, also als Urbild, als Vorbild eigentlich dienen. Zwei möchte ich euch nur in Erinnerung, ich denke, der meistgelesene und den wahrscheinlich auch am meisten gesprochen habe, wenn ich leite oder predige oder den Segen sprechen darf, ist ein Vorrecht, ist wirklich ein Vorrecht, ist 2. Korinther Kapitel 13, Vers 13. Warum? Weil es dieser Segen, der so auch ebenfalls der umfassende und der Segen des dreieinigen Gottes ist. Schaut mal, wie herrlich Paulus den aaronitischen Segen interpretiert und auslegt und anwendet. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Habt ihr es? Den Maß an dem Geräusch weiß ich ungefähr, wenn ihr die meisten gefunden habt, deswegen liebe ich Bibel. Das ist gut. Also, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ihr kennt ihn, oder? Guck mal, wie er das hier, diesen dreifachen Segen, oder den Segen des dreieinigen Gottes, des umfassenden Segen. Die Gnade, die Liebe und die Gemeinschaft. Und wo kann Gemeinschaft geben? Nur wo Frieden da ist. Ja? So das, was Gott an uns und in uns und durch über uns wirken in seiner Herrlichkeit. Das, oder schlag mal Judas auf. Judas Kapitel nichts. Gibt ja kein Kapitel. Judas 24. Judas 24. In der Elberfelder vor der Offenbarung. Dem aber, der euch ohne Strauchel zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt in alle Ewigkeit. Amen. Er spricht den Segen zu, indem er Gott segnet. Und für was? Weil er uns vermag zu bewahren. Ja. Durch wen? Durch Jesus Christus. Das ist, also in dieser Weise bekommt selbst dieser Segen tiefe Botschaft und es ist lohnenswert. Also zurück zu 4. Mose. 4. Mose 6 sind wir, gell? Also. Also Gott ist die Quelle, das Volk Adressat. Und die Verheißung, ich werde segnen, ja, inhaltlich. Inhalt das Evangelium. Wir könnten noch eine Weile bleiben, machen wir aber nicht, weil ich, wie gesagt, brenne, mit euch endlich das zu tun, worauf ich mich vorbereitet habe, intensiv, oder was mir bei der Vorbereitung so viel Freude gemacht hat und ich hängen geblieben bin. Die Schwierigkeit ist immer die, wenn ich arbeite mit euch heute bis zu einem Punkt, wie die Zeit reicht, dann gehe ich nach Hause hier und am nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen, vorher bereite ich mich vor, dann gehe ich nochmal die Sachen durch und bei den Sachen durchgehen entdeckt man halt wieder Sachen und dann boah, und dann schreibt man es auf und dann macht man das und dann kommt man natürlich nicht mehr so und dann hört man auf und dann geht man nochmal nach Hause und dann geht man nochmal durch und denkt noch mehr Sachen. Und dann denke ich, oh, das will ich nicht so gerne euch auch nochmal weitergeben. Und deswegen verzögert sich immer auch unter anderem deswegen. Also, jetzt in großen Schritten. Was folgt nach dem Segen? Ein herrlicher Rahmen eigentlich. Die freiwillige Hingabe an Gott, dieses freiwillige Leben. Das heißt, die persönliche Hingabe eines Nazaräers. Und dann kommt in der Mitte der Segen, der aaronitische Segen. Und danach kommt die freiwillige Gabe der Stammesfürsten. Der Fürsten Israels. Und sie bringen eine freiwillige Gabe nach der Errichtung des, das Zelt ist die Begegnung, die freiwillige Gabe. Die ganze Thematik, die hier entfaltet wird und wie sie dargebracht werden soll, ist dieses freiwilliges Geben. In dem Fall haben sie dann ihre Stiere und ihre Wagen und ihre Goldschalen und ihr Geld für den Dienst, für den Tempel, für den Dienst bzw. für die Stiftshütte, haben sie freiwillig das Gott dargegeben. Und das ist nicht kein Gesetz, wo Gott sagt, ihr müsst mir das abgeben. Das ist nicht der Zehnte, das ist nicht das, was sie müssen, sondern sie kamen selber voller Dankbarkeit, erfüllt von diesem Segen, erfüllt von diesen Verheißungen Gottes, kamen sie und bringen Gott aus ihrem Herzen, aus ihrer Dankbarkeit. Jeder der Fürsten bringt Gott eine Gabe da. Und Gott sagt, und Mose sagt, Gott, was mache ich damit? Da habe ich jetzt Haufen Stiere und Haufen Wagen. Und Gott sagt, das ist gut, nimm's. Und dann sagt Gott, wie er das annimmt, wann. Am ersten Tag musste der kommen, am zweiten Tag, sodass es kontinuierlich dann die Gabe gab.
Es scheint so, dass sie sich mit den Fürsten abgesprochen haben, weil jeder gebracht das Gleiche.
So, okay. So, jetzt zwei Möglichkeiten. Die haben sich abgesprochen. Hingesetzt, Freunde, hey, Gott hat uns so ein Gutes getan. Was können wir tun, ja? Bei ihrer Stammrunde, als die Fürsten sich trafen. Wäre eine Möglichkeit. Was ist die zweite Möglichkeit? Dass Gott ihre Herzen bewegt. Für mich ist es wahrscheinlicher. Warum? Dass sie vielleicht sich abgesprochen haben, will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir in dem Kontext der Bau der Stiftshütte oder des Tempels Gottes immer anschauen, wer ist der, der die Herzen bewegt und eine Freibegiebigkeit schafft und eine Bereitwilligkeit, dass sie gerne geben, sowohl bei hier, bei Mose, dann bei David, dann bei Zerubabel und dann wo noch? Bei dem eigentlichen Tempel? Was ist der Bericht Apostelgeschichte, als der wahre Tempel eingeweiht wird? Was heißt über die Gemeinde, Jerusalemer Gemeinde? Und sie gaben alles, was sie haben. Das ist das Gegenteil. Das ist nicht einfach so, okay, da haben wir eine Gütergemeinschaft, die Jerusalemer Gemeinde. Und wenn die jetzt wirkliche Gemeinde leben wollen, müssen wir auch Gütergemeinschaft machen. Das ist nicht der Punkt. Das ist die Linie, die gezogen wird. Da, wo Gott sein Haus baut, wirkt er an den Herzen durch seinen Geist eine Freude und Bereitwilligkeit, sich da hinein zu investieren. Und ich sage so, da, wo der Geist ist, und ich will nochmal an, da, wo Segen ist, da ist Bereitwilligkeit. Willst du sehen, ob die Gemeinde gesegnet ist? Schau die Bereitwilligkeit an. Willst du sehen, ob der Segen Gottes auf der Gemeinde ruht? Schau die Bereitwilligkeit an. Im Dienst. Oder muss man sagen, dienen, spenden, machen. Okay, müssen wir machen. Ein guter Christ muss ja das tun. Echt Zehnten, oh Mann, oh. Und weit mehr als das. Dein ganzes Leben. Aber ich glaube, darum hängt das auch, der Segen sozusagen, so, hängt so zwischendrin. Zwischen dieser Hingabe des Lebens und dieser Opfergabe, die sie da bringen, da auf einmal ist das zwischen dieser Segen. Und ich glaube, das resultiert aus diesem Segen, die Bereitwilligkeit. Und darum bete ich. Darum bete ich für uns, für mich, auch für unsere Gemeinde, in der ich die Verantwortung mittragen darf, dass wenn Gott nicht segnet und wenn sein Segen darauf nicht liegt, da baut jeder umsonst. Und das wird mühevoll. Und da muss man allen hinterherlaufen. Und da muss man organisieren. Und da ist man so am Schaffen. Aber da, wo Gottes Segen drauf liegt, dann kommt der eine und sagt, oh, darf ich das? Ja, natürlich. Und dann, oh, ich würde so gern. Ja, mal schauen, ob das sich ein eigenes. Ja, aber ich würde gern. Und hier. Und auf einmal, das Haus wächst. Die Gaben werden dargebracht. Und was ist Gott für ein lieblicher Wohlgeruch? Ein Geber, der das so, oh Mann, oder einer, der es gerne gibt. Darum geht's. Und ich glaube, in diesem ganzen Abschnitt ist dieses Freiwillige und dieses Freudige geben. Ihr kennt all die Stellen, welchen Geber Gott liebt. Ja. Das ist diese ganze, und ich finde erstaunlich, wie viel das Wort dann Zeit nimmt und sagt, am ersten Tag der und dann, was, das, was er da gibt, und dann am zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag, fünften Tag, jeden Tag, das war ja 12 Tage lang, war Segen pur, 12 Tage lang wurde Reichtum angeschleppt, überlegen, karrenweise. Und dann musste Mose nehmen und dann diesen Segen verteilen. Und Gott sagt, dem gibt das. Diesen Priesterstamm, der bekommt das. Er braucht, die brauchen echt noch ein paar Wagen und ein paar Tiere, sonst ist es echt schwer, das Ganze zu schleppen, was sie schleppen. Überlegt mal, das war ja überzogen mit Gold und was, Säulen und die Felle, was sie allein gewogen haben. Der Vorhang, der war handbreit, dick, nur dick von der Dicke her. Ihr wisst, ein Teppich, nehmen wir mal so einen Teppich, was das Ding wiegt. Und das war ein Riesending. Und dann muss, und dann Gott sagt, Gott bewegt die Bereitwilligkeit, damit sie, die Leviten, ihren Dienst am Haus Gottes tun können. Dann haben sie halt ihre Autos gekriegt mit den Anhängern, PS 2 oder 3, je nachdem. Aber da konnten sie die Dinge drauflegen, konnten sie transportieren, konnten sie die Geräte und all das, konnten ihren Dienst tun und die hatten es zur Verfügung gestellt. Und ich möchte euch auf eins, ist das da. Wo habe ich das gelesen? Von meinem geistigen Auge habe ich das, aber ja, schaut mal, Kapitel 6 sind wir noch, gell? Geht mal mit mir in die Verse, ab Vers 3. Sie brachten ihre Gabe vor den Herrn, 6 Planwagen und 12 Rinder. Einen Wagen für 2 Fürsten einen, und ein Rind für einen. Also nach den Stämmen aufgeteilt und gerecht verteilt, haben sie die Gaben dargebracht. Und dann sagt Gott, sie sollen es verteilen, Vers 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nehmen sie von ihnen an, und sie sollen sie zur Verwendung bei der Arbeit an dem Zelte begegnet sein. Und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seiner Arbeit. Und Mose nahm die Wagen und die Rinder und gab sie den Leviten. 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gerschons, entsprechend ihrer Arbeit. Also mussten sie viel schleppen, mussten sie viel arbeiten, haben sie einen Wagen gekriegt und 4 Viecher da. Also entsprechend ihrer Arbeit, darum geht's. Und 4 Wagen und 8 Rinder, da gab es sogar mehr PS, den Söhnen Meraris, entsprechend ihrer Arbeit, unter der Hand des Priesters Itamar und den Sohn Aarons. Aber den Söhnen Kehats, die armen Kerle, schaut mal, gab er nichts. Schaut mal, warum? Denn ihnen oblag die Arbeit am Heiligtum. Auf der Schulter trugen sie es. Also all die Geräte, Vorhof und die Zelte, also die Planen außenrum, all dafür gab es dann ein Fuhrpark. Aber die Geräte vom Heiligtum, das trugen sie auf ihren Schultern. Herrlich. In diese Last und diese Aufgabe, und das mussten sie tragen. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, und dann wird's aufgezählt. Also hier haben wir zu einem dieses freiwillige Opfer, das Gott verherrlicht, und dieses freiwillige Opfer als Dienst am Heiligtum. Gott nimmt es an und stellt es in den Dienst zur Verfügung für diejenigen, die am Haus dienen, dass sie ihre Arbeit tun. Aber bestimmte Dinge, die kann man nicht erleichtern. Ja, so das, der wahre Dienst am Heiligtum, am Heiligtum, das ist eine Last, die sie dann tragen müssen, die sie selbst tragen müssen. Die können sie nicht ablegen, können sie nicht sagen jetzt, sondern die mussten sie selbst tragen. So, das belasse ich jetzt, okay? Das ist so ein Punkt, wo ich gerne sage, das müsste uns genügen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 6, Vers 89. Immer noch nicht Kapitel 7, Vers 89. Geht mal in Kapitel 7, Vers 89. Kapitel 6, Kapitel 7 sind wir Stammesfürsten gewesen, gell? So was. Kapitel 7, Stammesfürsten. Und jetzt Kapitel 7 noch am Ende. Das möchte ich noch kurz erwähnen. Und dann zu dem kommen. So viel Herrliches und dazwischen noch so, trotzdem so herrlich. Gell? Und dann, es ist einfach herrlich. Das Wort ist tief. Vers 89. Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm. Hier bekommen wir den Hinweis, das Reden Gottes. Zu einem Gott redet jetzt nicht mehr vom Berg, sondern vom Zelt der Begegnung. Aber nicht nur einfach nur vom Zelt der Begegnung, sondern aus dem Allerheiligsten. Und nicht nur einfach aus dem Allerheiligsten, sondern von dem Sühnedeckel her. Das ist der Ort, von da Gott, nur da, von da redet er. Und nur da kann Mose ihn hören und am Leben bleiben. Der Sühnedeckel ist euch ein Begriff? Ja? Eine Umschreibung dafür? Gnadenthron. Denn die Lade des Bundes, das ist der Schemel der Füße Gottes. Das ist der Schemel des Thrones Gottes. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Gott sitzt auf dem Thron im wahren Heiligtum. Und seine Füße sind auf der Erde. Und seine Füße stehen für Herrschaft. Und da, wo er seine Füße aufsetzt, seine Herrschaft, das ist dieser Schemel. Kennt ihr so einen Schemel, ja? Und dieser Schemel ist, das ist die Bundeslade. Das ist da, wo er seine Füße draufstellt. Und von daher redet er, von da auch regiert er, von daher herrscht er, von da lässt er sich begegnen. Und jetzt, die Bundeslade, die kennen wir. Wir mussten einen Kasten bauen. Das sind solche Dinge, wo ich dachte, Mensch, zweite Buch Mose, wir haben das einfach überflogen. Wir haben uns das gar nicht angeschaut alles, gell? Aber da werden wir wahrscheinlich echt eine Weile dran. So, und dann, und was war in der Bundeslade drin? Aaron Stab. Manne und das Wichtigste, die Tafel des Gesetzes. Das heißt, das ist der Maßstab Gottes. So, die lagen drin. Und das ist die Gerechtigkeit, die Grundlage zu begegnen mit Gott, die Grundlage für Segen. So, auf dieser Grundlage wird Gott segnen. Wenn ihr das tut, wer kann es? Wer kann dann Gott nahen auf dieser Grundlage der 10 Gebote? Kein Mensch. Also macht Gott Folgendes. Er macht einen Deckel drauf. Allein das Bild ist ja schon gewaltig. Er macht einen Deckel drauf. Weil die liegen da, die sind präsent. Jetzt macht er einen Deckel drauf. Dann macht er was noch drauf? Die zwei Cherubimen. Gell? Warum? Weil sie zeigen, das ist gerade von dem Schemel des Fußes Gottes, vor dem Thron. Den Thron umgeben die Cherubim. Das heißt, Gott macht einen Deckel drauf und sagt, da komme ich runter. Und damit ich, wenn ich dann komme und zu euch rede und euch segne, dann kommt, aber da, die Grundlage ist das Gesetz. Da kann ich euch nicht segnen. Da kann mir niemand mehr begegnen. Also, um mit mir da zu reden, mit mir begegnen, muss Folgendes geschehen. Bringe das Blut eines fehlerlosen Lammes, eines Opfers, und besprenge diesen Ort. Und dann passiert Folgendes. Der Hohepriester geht einmal im Jahr in das Allerheiligste mit dem Blut dieses fehlerlosen Lammes und sprengt es auf den Thron der Gnade. Warum drauf? Weil zwischen dem Anspruch und der Heiligkeit Gottes dazwischen das versöhnende Blut eines Opfertieres da ist. Das ist der Ort, wo Gott dann reden kann. Und mit Menschen begegnen kann, wo er segnen kann, auf Grundlage des Opfers, das da dargebracht wird. Das ist eine herrliche Umschreibung, ein herrliches Bild des Weges, wie Gott segnen kann. Wie Gott segnen kann. Ich will so rum sagen, das ist der Ort, von dem Gott redet. Von da und von nirgendwo anders redet Gott. Schlag mit mir Römerbrief, Kapitel 3 nochmal auf. Römer Kapitel 3, ab Vers 21. Und wir sind wieder bei dem Vers, mit dem wir gestartet sind. Ist euch das Bild so einigermaßen klar? Auch herrlich genug? Jetzt wissen wir, warum das das Allerheiligste ist. Weil das der Ort ist, wo die wahre Gottesbegegnung stattfindet. Da ist die Gottesbegegnung. Und der Maßstab der Gottesbegegnung, das Gesetz, das ist das mosaische Gesetz. Die Grundlage, dass ein Mensch trotzdem Gott begegnen kann, trotz dieses Maßstabs, ist das Blut eines Opfers. Und dann, nun da, redet Gott und begegnet Gott einen Menschen. Vers 21 lese ich euch nochmal. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und alle und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Freunde, umsonst. Nicht kostenlos, aber umsonst. Es kostet was. Ja, aber wir bekommen dieses Geschenk umsonst. Das heißt, ohne Verdienst, ohne eigene Leistung, umsonst gerechtfertigt. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen der Herrlichkeit Gottes, werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat, und jetzt, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Oder man kann es übersetzen, in der Fußnote steht sogar, glaube ich, in der Elbefelder, Sühnedeckel oder Gnadenthron. Wisst ihr, was Jesus ist? Er ist dieser Deckel. Er ist der, der den sozusagen auf die Bundeslade draufgelegt ist. Das Gesetz schreit nach Erfüllung. Jesus ist der, der es zumacht. Und nicht nur zumacht, sondern mit seinem Blut bedeckt. Darum sagt es Paulus, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das heißt, Gott hat die Sünden der Gläubigen des Alten Testaments bis zu Christus ertragen. Warum? Weil er wusste, es wird einen Ort geben, an dem wahre Sühnung stattfindet. Gott hat das Opfer von Tieren angenommen, obwohl kein Tier Sühnung schaffen kann. Warum? In der Nachsicht, es wird einmal das wahre Opfer dargebracht. Darum hat Gott in der Geduld alles trotzdem angenommen, trotzdem geredet, obwohl es nur Tierblut war. Weil er wusste, es wird ein Tag kommen, da wird der Sohn sein Blut vergießen. Jesus Christus ist der Sühneort. Jesus Christus ist dieser Sühnedeckel. Jesus Christus ist der Gnadenthron. Und von wo redet Gott? Nur vom Gnadenthron. Nur von da. Nun da kann man Gottes Stimme hören, nun da kann man Gott begegnen und am Leben bleiben, nicht sterben. Warum? Weil es keinen anderen Mittler gibt als nur diesen. Du kannst sonst nicht zu Gott kommen. Unmöglich. Du wirst sterben, auf der Stelle sterben. So heilig, so gerecht ist er. Wie heilig? Die 10 Gebote offenbaren uns das. Zurück zum 4. Buch Mose. So, lasst uns nochmal kurz das in den Kontext setzen vom 4. Buch Mose. Was braucht alles, damit das Volk durch die Wüste durchkommt? Merkt ihr, eine klare Bereitschaft, sich aufzustellen und diesen Kampf zu kämpfen, eine klare Platzanweisung, das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in der Mitte, eine klare Aufgabenverteilung. Es braucht eine freiwillige Hingabe, ein Hingeben an Gott. Es braucht vor allem den guten Segen Gottes, den herrlichen Segen Gottes. Es braucht die freiwillige Gabe, um diesen Dienst zu tun. Und vor allem, es braucht das Reden Gottes von diesem einen Ort, um in dieser Welt zu sagen, jetzt kommt's, wie dieses Reden Gottes verdeutlicht wird. Wie Gott redet, was, das ist jetzt, kommt nicht ohne Grund Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Jetzt kommt der siebenarmige Leuchter. Und hier hat es was mit diesem Reden Gottes zu tun. Hier hat es was mit dieser Offenbarung zu tun. Hier hat es was mit den Segen zu tun. Das heißt, sein Angesicht leuchten, all das wird hier jetzt in einem weiteren Bild vertieft und in einer herrlichen Weise entfaltet. Wir lesen Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Hier geht es um diesen Leuchter, bekannt unter dem siebenarmigen Leuchter. Ich bin ja visuell unterwegs. Mein Onkel arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Und das haben dort die Behinderten gebastelt. Das ist ein siebenarmiger Leuchter. Nach meinem Studium habe ich gedacht, das ist keiner. Warum das keiner ist, werde ich euch gleich sagen. Aber das symbolisiert das. Und ich liebe so Symbole und so Zeichen. Und deswegen habe ich den bei mir als Andenken, aber auch, die haben es mir geschenkt, dann natürlich nimmt man es. Genau. Aber das Prinzip ist klar. Gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der siebenarmige. Genau. Also, warum an dieser Stelle und was ist die Bedeutung? Darüber will ich mit euch reden und meine Freude mit euch teilen. Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und sage zu ihm: Wenn du die Lampen aufsetzt, dann sollen die sieben Lampen den Raum vor den Leuchter erhellen. Und Aaron macht es so. Er setzte dessen Lampen auf, sodass sie den Raum vor den Leuchter erhellten, wie der Herr dem Mose befohlen hat. Und es war nach der Machtart des Leuchters, und es war die Machtart des Leuchters, getriebene Arbeit in Gold, von seinem Fuß bis zu seinen Blüten. Alles war getriebene Arbeit. Nach der Gestalt, die der Herr dem Mose gezeigt hat, so hatte man den Leuchter gemacht. Mose hat hier auf dem Berg, hat er die Stiftshütte mit all den Geräten ja im Original gesehen. Überlegt euch mal, gell? Im Original hat er das Ganze geschaut und dann sagt Gott, und jetzt bauen wir das nach. Gut, dass Gott denen so Weisheit gegeben hat, Verstand und genaue Anweisungen. Und Gott hat wirklich genaue Anweisungen gegeben. Und man muss ja nicht sagen, wie war das nochmal mit diesem siebenarmigen Leuchter? Wie sah der nochmal aus? Und dann macht man sowas da. Ja, soll praktisch sein. Holz, kein Holz, nicht zusammenklappbar. So, ich will das jetzt nicht, das Werk von denen. Ich schätze, das ist ein, aber das ist noch ein Abbild. So, und ich staune darüber. Wenn, vielleicht machen wir das. Schlagen wir 2. Mose 25. Das waren so Momente, wo ich dachte, Mensch, hätten wir doch das als Vorarbeit das schon intensiver durchgearbeitet, dann wäre das, aber ist okay. Die Bibel verweist uns immer wieder zurück. 2. Mose 25 haben wir bei der Beschreibung des Heiligtums eben diesen Leuchter. Und da bekommt Mose eine Anweisung, wie es gebaut werden soll. Lasst uns diesen Text auch noch miteinander lesen. Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen, okay? Also Holz ist schon mal ein Tabu. 2. Mose 25, ab Vers 31. Okay? So, du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. Was bedeutet getriebene Arbeit?
In einem Stück.
Geklopft. In einem Stück Gold, in dem Fall, oder Bronze, oder in dem Fall, und muss treiben. Und das heißt, das ganze Ding muss aus einem Stück getrieben werden. Jetzt frage ich euch, wie treibst du Röhre? In einem Stück treibst du alles an einem von einem Stück, nämlich von einem Talent Gold soll das sein. Das sind ungefähr 36 Kilo. Deswegen Ding war schon groß. Er hat den ganzen vorderen Heiligtum erhellt, dieser Leuchter. So herrliche Bedeutung, das ist Wahnsinn. Aber das zuerst einmal, es musste in getriebener Arbeit sein, am Stück getrieben werden. Jetzt mussten ja die Rohre dazwischen, das laufen ja Rohre. Hoch, daneben, überall Rohre. Aus Rohren und die müssten getrieben sein. Und dann die Blüten und das, was ich lese gleich, alles, was ihr musste aus einem Stück geklopft werden.
CNC-Maschine.
Ja, genau, CNC-Maschine. So, jetzt versteht ihr, warum es Weisheit und Verstand und Begabung Gottes brauchte durch den Heiligen Geist, dass der Handwerker, er hieß, ich kann den Namen nicht merken, Bezalel. Eigentlich muss man uns diesen Namen merken. Und er hat einen Azubi gehabt, Ohaliab. Bezalel, ja, der war von Gott begabt, berufen und mit dem Heiligen Geist erfüllt, in der Weisheit es ausführen zu können. Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs. Nur nebenbei, ein Gedanke, ich will da nicht zu arg vertiefen, aber wenn der dritte Tempel gebaut wird, ja, dann braucht es auch einen siebenarmigen Leuchter. Er wurde mit verschleppt unter den Römern. Da gibt es sogar Bilder in Stein, wo man sieht den Abzug mit den Geräten und wie vier, glaube ich, Männer diese Menorah schleppen, weil das ist ein großes 36 Kilo, nicht so einfach. Und wurde ab und gibt es nicht mehr, also wir müssen das wieder herstellen. Aber man könnte es ja natürlich in CNC fräsen. Gold können wir hinkriegen. Aber das ist nicht nach der Schrift. Ja,
vielleicht wird er ausgegraben.
Ja, vielleicht, dann gibt es ja in Rom irgendwo. Dann muss es sein. Der Punkt, und da muss selbst unser Freund Roger Levy muss zugeben, das weiß man bis heute nicht, wie man es machen soll.
Darf ich was ja. sagen? Also in Jerusalem, also nicht weit von der Gebetswand, da steht also unter dem Bleiglas, also diese Leuchte schon vorbereitet.
Ja, klar.
Für den dritten Tempel.
Ob das denn diese Leuchte ist, wurde eine gebaut. Ja. Aber sie wurde nicht in getriebener Arbeit. Ja, ja. Aus einem Stück Gold wurde sie nicht gemacht. Das ist nämlich der Punkt. Warum das so wichtig ist, werde ich euch gleich sagen. Man könnte es ja anders herstellen heutzutage. Man ist da technisch sehr versiert. An einem Stück kann man es gießen, kein Problem. Aber das ist nicht das, was Gott damit meint. Und das ist nicht der siebenarmige Leuchter. Und wenn man hingeht, sage ich so, und darauf aus ist, nach dem Gesetz, Buchstaben, das alles so zu tun, dann muss man alles so tun. Man kann nicht eins machen und das andere nicht machen. Man kann nicht eins sagen, das gilt, das andere gilt uns nicht. Da das übertragen wird, das, aber das nicht, das nehmen wir buchstäblich, das nicht. Versteht ihr? Das, was man unter anderem auch so ankreidet, wenn, dann seid konsequent, muss man konsequent sein. Da muss man auch den siebenarmigen Leuchter so machen, wie hier im Wort Gottes steht. Aus einem Talent am Stück getriebene Arbeit. Und da, wie gesagt, sagen selbst die Freunde, die dann fest daran glauben, und ich ihn auch schätze, Roger Lebe schätze ich wirklich, unglaubliche Erkenntnis, wirklich. Nur für mich ein Phänomen, das an diesem Punkt da, ja, man eben. Von vielen, vielen, ja, das ist, aber ein interessantes Problem, vor allem, was auch offen zugegeben wird, wenn man sagt, man weiß es bis heute nicht, wie kriegt man das in getriebener Arbeit, diesen Leuchter herzustellen. Das weiß man nicht.
Und wenn man ihn herstellen könnte, dann wäre es nicht der Leuchter, den Gott
gibt. Abgesehen davon. Ja, aber selbst wenn Sie den zweiten, und aber dann müssen Sie wenigstens genauso hergestellt haben. Und dann muss auch so aussehen. Jetzt muss man, wenn man die Bilder von der Menorah, verschiedene Menorahs anschaut, oh, das ist zum Beispiel auch eine Menorah, das ist nicht die Menorah, die die Schrift uns lehrt. Warum nicht? Das ist meine Botschaft heute. Ich bin froh, dass ich noch eineinhalb Stunden mit euch habe. Weil das ist herrlich. Das ist absolut herrlich. Und da merke ich, wie wichtig ist, dass man auch diese Dinge beachtet. Also, wir schauen in getriebener Art. Ich sage euch gleich, ich sag's, bevor nachher da keine Zeit, dann ärgere ich mich. Warum in getriebener Art? Warum konnten sie nicht gießen? Ging doch auch. Warum sagt Gott in getriebener Art? Dieser Leuchter musste geschlagen werden. Was glaubt ihr, auf wen dieses Leuchter hinweist? Auf das wahre Licht, das die Menschen erleuchtet. Ja. Und was musste Christus vorher, bevor er dir und mir Herrlichkeit und ewiges Leben gegeben hat? Leiden und sterben nach der Schrift. Manche sagen, ja, wo steht in der Schrift, dass er leiden und sterben sollte? Vor allem in Mose, ja? Von Mose, Propheten und Psalmen. Psalmen ist klar, haben wir voll. Propheten, Leidensknecht. Wo steht bei Mose, dass er leiden sollte? Wir haben einige Stellen, nicht nur, aber das ist eine Stelle. Die getriebene Art, dass der Leuchter getrieben sein soll, ist ein Hinweis, er wird geschlagen werden. Er wird leiden. Er wird sterben. Das ist allein dafür muss, das ist ein Bild auf das Leiden Jesu Christi. Der sieben goldene Leuchter, der ist auch ein Bild auf seine Auferstehung. Ich werde euch das aber auch gleich zeigen. Aber lasst uns weitergehen. Ich habe es euch schon mal gesagt, dass ihr einfach dieses Bild, das Getriebenwerden ist ein Bild auf sein Leiden und auf sein Sterben. Dann, in getriebener Arbeit soll die Leuchte gemacht werden, sein Fuß und seine Schaftröhre, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Seht ihr das? Röhre, Blüten, Knäufe, alles, Röhre, aus einem Stück getrieben sein. Sechs Arme sollen es von seinen beiden Seiten ausgehen, drei Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und drei Arme des Leuchters aus der anderen Seite. Darum sage ich, ist ein bisschen schwierig bei dem, weil da gibt es nicht die Mitte, sondern entweder ist er links oder ist er rechts. Okay? Dann passt das schon mal nicht so ganz. Kunstvoll, wunderbar. Also dann, so soll er gemacht werden. Dann geht es weiter. Drei Kelche in der Form von Mandelblüten seien an einem Arm aus Knauf und Blüte bestehend. Und drei Kelche in der Form von Mandelblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehend. So sei es an den sechs Armen, die von den Leuchter ausgehen. Das Bild ist welches? Da gehen Arme aus. Ich werde euch ein Bild auch dann zeigen. Und dann ist an jedem von diesen Rohren drei Blütenkelche. So. Kelche bedeutet also diese, das da, so, und dann kommen drei Blüten und dann geht daraus das nächste raus. Und das, wenn der Arm so ist und das da oben der Kelch, wo es brennt, so sind es drei Blüten hier, ja, also drei Knäufe sozusagen, ja, mit jeweils drei Blüten, nicht so viele, nur drei. Alles wichtig. Alles wichtig. Wir lesen weiter. Wir lesen erstmal und dann kommt die Deutung. Ich neige schon dazu, das höre ich gleich zu. Vers 34. Am Leuchter aber sollen vier Kelche, am Leuchter aber, das heißt der Leuchter in der Mitte, ist der eigentliche Leuchter. Das ist der Stamm. Und da kommen Äste raus. Was könnte das für ein Bild sein? Ein Baum. Oh, das hat ja was mit Baum. Und mit welchem Baum? Baum des Lebens. Das in der Mitte des Gartens steht. Und da sind wir wo? Im ersten Buch Mose und in Offenbarung 22. Das heißt, die Menorah ist eigentlich eine Darstellung eines Baums. Ja? Okay, wir gehen weiter. Und dann mit Knospen, Blüten. Und jeweils drei an jedem Arm. Aber in der Mitte ist der Stamm. Und da sind nicht drei, sondern vier. Am Stamm sollen vier Knospen sein. Warum? Hat alles eine herrliche Bedeutung. So, Vers 34. Am Leuchter aber sollen vier Kelche sein und in der Form von Mandelblüten aus seinen Knäufen und Blüten bestehen. Und zwei, ein Knauf unter dem ersten zwei von ihm ausgehen Armen, ein Knauf unter dem nächsten zwei von ihm ausgehen, ein Arm und dann wieder, ein Knauf unter den dritten zwei von ihm ausgehen Armen. So ist es an den sechs Armen, die von dem Leuchter ausgehen. Das Bild ist das. Das hier ist der Hauptstamm mit dem Ständen und dann gehen die Arme aus. So. Und Gott sagt hier immer ein drei Blüten. Seht ihr das? Und hier ein, sozusagen die Feuerschale. Und hier genauso. Da hat es dann, da hat es vorher, da war ein Docht drin und in diesen Schalen war Öl drin. Reines Olivenöl. Und da waren immer diese Knospen von Mandelblüten, okay? Und immer drei. Überall. Entschuldigt für die nicht so schönen Blüten. Einfach nur, dass ihr die Vorstellung jetzt mal habt. Hätte ich ja nicht vorher schon malen können. Hätte ich schöner machen können. 3-3-3. Und jetzt, das heißt, jeder Schacht, da jedes Rohr geht aus und da diese Mandelblüten. Und dann sagt er, hier einmal, hier einmal und hier einmal. Das sind die vier. Okay? Das ist die Beschreibung erstmal. Und das ist das Hauptrohr. Und treib mal so, dass das Rohr da weitergeht und da weitergeht, dann da aber in sich geschlossen ist, wieder das alles aus einem Stück treiben. Also der kriegt nicht nur einen Master, sondern einen Doktor. Das ist Wahnsinn, was da. Und das aus eben 36 Kilo Goldstück. Wow, das ist wirklich ein Leidensweg gewesen, das herzustellen, okay? Also, wir lesen noch ein Stückchen weiter. Vers 36. Ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Der ganze Leuchter sei eine getriebene Arbeit. Das eine wird betont. Nochmal deutlich, das muss eine getriebene Arbeit sein. Aus reinem Gold. Und fertige seine sieben Lampen an. Und man soll seine Lampen darauf setzen. Das sind diese hier. Das sind diese sieben goldene Leuchter. Kommen sie euch bekannt vor? Tauchen in der Offenbarung auf als die sieben Gemeinden. Wahnsinn, gell? Und fertige diese sieben Lampen an und man soll sie auf den Lampen draufsetzen, dass jede auf die ihm gegenüberliegende Seite leuchtet. Auch ihre Dochtscheren und Feuerbecken sollst du aus reinem Gold herstellen. Aus einem Talent reines Gold soll man ihn machen mit all diesen Geräten. Und sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also das ist die Beschreibung. Jetzt, bevor ich mit euch, ich glaube, ich habe das eingeschaltet. Bevor wir die einzelne Bedeutung uns anschauen und die Symbolik und das, was Gott damit deutlich macht, möchte ich euch erst einmal über den Ort, wo ist sie platziert gewesen, die Menorah, also die Wo war der siebenarmige Leuchter? Was war der Platz von ihr? Das war im Heiligtum, genau. Ich zeige euch ganz kurz, ich habe sogar heute voll digital unterwegs, sogar 1, 2, 3 Bilder. Es wird gleich heller, wird gleich deutlich. 1, 2, 3 Bilder. Das ist ja von die Stiftshütte. Habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen, in verschiedenen Variationen, Bildern und so weiter. Mir geht's grob um den Aufbau. Wir müssen erstmal wahrnehmen, wo wurde der siebenarmige Leuchter platziert und warum stand er da. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Mann, wie zu schnell gewesen. Das ist so. Es gibt ja verschiedene Abbildungen. Mir geht es um Folgendes. Die Stiftshütte bestand aus eben diesem, mit diesem Zaun sozusagen. Dieser Zaun, der die Abgrenzung war, mit einem Tor. Und jetzt rat mal, in welche Richtung das Tor legen musste. Osten. Nach Osten. Was lag im Osten? Welches Zelt als erstes? Juda. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, der Eingang und der Ausgang, Judas Zelt, und die Stiftshütte, die lagen gegenüber. Warum? Ahnt ihr schon? Wisst ihr schon? Ich zeige es euch gleich nochmal. So, vom Aufbau. Das ist, und danach folgte da oder da, je nachdem, das erste war das Tor. Dann kam das Brandopferaltar. Da hat man die ganzen Brandopfer dargebracht zur Sühnung des Volkes. Ja? Verbrannt, ein riesen Brandopferaltar. Ja, genau. Nach dem Brandopferaltar kam das nächste, war das Wasserbecken. Da mussten sich die Priester waschen. Sie durften nicht ungewaschen in das Heiligtum hineingehen. Sie waren unrein, hätten sich versündigt. Sie mussten also sich die Hände, die Füße mussten sie waschen, bevor sie in das Heiligtum hineingehen konnten. Um was zu tun? Gott anzubeten, Gott zu dienen. Und dieser Dienst geschah im Heiligtum. Das ist das Vordere. Das vordere Zelt, benannt als Haltung. Drei Dinge standen da drin. Zuerst auf dieser Seite, oder andersrum, man geht hinein, auf der rechten Seite stand ein Tisch mit den Schaubroten. 12 Schaubrote und ein Kelch Wein drauf. gegenüber von diesem Tisch, genau gegenüber, stand eben dieser siebenarmige Leuchter, die Menorah. Und es war die einzige Lichtquelle für diesen Raum. Ist die erloschen? Kein Licht. Er war, der den ganzen Raum erleuchtet hat. Und er musste permanent brennen, ständig brennen, um diesen Raum zu erleuchten. Und dann, also hier war ein Vorhang, genau. Durch den Vorhang musste sich, der Priester musste waschen, Opfer darbringen, sich waschen, durch den Vorhang durchgehen, in das Heiligtum und dann eben den Dienst tun, anzünden oder permanent am Brennen halten. Zuerst permanent frische Schaubrote hinlegen und Wein, dass es da ist und dann das permanent dafür sorgen, dass das Licht leuchtete. Dann stand da vorne ein Rauchopferaltar. Das sind all das, was da beschrieben wird, was wir noch nicht angeschaut haben und wie er gebaut werden soll und so weiter. Genau die gleichen Details wie beim siebenarmigen Leuchter. Weil wir aber im vierten Buch Mose gerade so detailliert den siebenarmigen Leuchter nochmal haben, darum behandle ich das mit euch. Und da Rauchopferaltar. Und auf dem wurde nicht ein Brandopfer und nicht ein Sündopfer da gebracht, sondern das wurde hier draußen gemacht, nicht drin. Und da wurde Gott ein Wohlgeruch, ein Opfer, der Lobpreisopfer dargebracht, ein Rauchopfer dargebracht. Darf ich so sagen, ein Anbetungsopfer. Also das wurden Weihrauch dargebracht. Nur einmal im Jahr, als der Hohepriester dann hineinging, um hier das Blut drauf zu sprengen, hat er vorher hier das Blut auf den Rauchopferaltar getan. Das war der einzige Moment, wo da drauf auch Blut kam. Sonst wurde nur Rauchopfer dargebracht, ein Weihrauch, mit allen den beschriebenen Josef und all den Dingen, die dazu notwendig waren. So, und da hing wieder der nächste Vorhang, bestickt mit herrlichen Cherubim, mit all der Schöpfung, mit Bäumen und Äpfeln und all das, in herrliche Darstellung des Garten Edens. Und dann, das war sozusagen das Sichtbare und danach kam das Unsichtbare. Das war das Firmament mit, also da auf diesem Teppich sozusagen die Schöpfung Sichtbare und die Himmelswelt dargestellt. Und danach ging es in das Allerheiligste. Und da stand eben diese Bundeslade, von der ich mit euch darüber sprach. Und da durfte der Priester nur einmal hineingehen, einmal im Jahr, und dieses eine Opfer darbringen. Und das ist, von da redete Gott. So, ihr habt dieses Bild, ja? Warum sage ich das? Was wir hier haben, allein vom Aufbau, und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir die Menorah verstehen, dass wir das im Kontext der Offenbarung des Zeugnisses von Jesu Christi, dass wir das im Bild haben. Schlagt mit mir kurz Hebräer auf, und zwar Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9. Ich möchte ihn lesen ab Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welche der goldene Krug und das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes waren, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, also diesen Sühnendeckel oder den Gnadenthron, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Aber jetzt haben wir Zeit. Also der Hebräerbrief sagt, ich würde gern mit euch über all diese Dinge jetzt reden und euch darstellen, was es mit dem Evangelium, mit unserem Herrn Jesus Christus als Hohepriester, sein Dienst. Man kann im Einzelnen sich das ganz genau anschauen, was das alles bedeutet. Das hat alles eine Bedeutung. Und er sagt, von welchem jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Jetzt, ich möchte etwas anderes euch sagen, aber man könnte es. Das hat eine tiefe Bedeutung, was da wir offenbart bekommen haben. Und er geht sozusagen auf diese Stiftshütte, auf diesen Aufbau hin. Also, zuerst mal, ich zeige euch ganz kurz, dann kann ich nämlich ausschalten. Zuerst mal, also von dem Aufbau habt ihr es im Kopf, ich habe es nochmal hingezeichnet, ich habe euch ein Bild der Menorah. Das ist so das eigentliche Bild. So, seht ihr den Stamm mit die, und dann jemand mit die Knospe, also wie heißt das?
Knauf.
Und dann die Blüten und dann Schaft und so weiter. Auf jeden Fall. Und das ist das Hauptstück. Und wenn man genau anschaut, eigentlich sind das ja mehrere Teile, gell? Man kann erzählen, 1, 2, 3, 4, die Zwischenstücke. Wir werden dahin kommen. Das ist, obwohl aus einem Stück hat es viele, viele Teile. Aber das ist das Bild, okay? Und hier sieht man auch noch mal eine Art. Und das sind diese Schalen sozusagen, wo das Öl drin war und der Docht drin war und dann wurde es angezündet. Aber das ist das eigentliche Bild, wie die Schrift uns eine Menorah vorstellt. Ich kenne viele Menorahs, die sind eckig. Kennt ihr ja auch schon? Manche sind eckig und so weiter. Okay, nur um das kurz zu zeigen, es gibt ganze Zählungen von wie viele Teile die Menorah, aus wie vielen Teilen die Menorah besteht. Ich mache es weg, weil ich lenke es euch jetzt, das lenkt momentan ab, wir kommen dazu. Jetzt kommt das. Also, das Erste, dass wir die Stellung oder die Position von der Menorah deuten und verstehen können. Seid ihr mit mir? Ja? Seid ihr noch wach? Okay, also. Wenn wir uns die Stiftshütte anschauen und die Anordnung von diesen Dingen, es gibt 7 Dinge, sozusagen eine gewisse Reihenfolge, die wir haben. Das ist schon falsch gewesen. Hier, das erste ist die Tür. Das ist der Eingang. Was sagt Jesus? Ich bin die Tür. Es gibt nämlich einen Weg in das Allerheiligste. Und diesen Weg muss man gehen. Und man kann keinen anderen Weg. Niemand kommt in den Stall hinein, wenn er nicht durch die Tür hineingeht. Und wer andersrum hineingeht, ist nicht der richtige Hirte. Ihr kennt all diese Stellen, die Jesus im Johannes Evangelium Kapitel 10 von diesen, die ich bin die Tür spricht. Johannes Kapitel 10. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und sagt, ich bin auch nicht nur die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Jetzt möchte ich euch Folgendes sagen. Es gibt nämlich einen Weg zum Vater, nämlich in das Allerheiligste. Es gibt einen Weg. Und ihr sagt, ich bin dieser Weg. Und man kann auf keinem anderen Weg zu dem Vater kommen. Und die Anordnung, die Lagerordnung, Aufbau der Stiftshütte mit all dem ist ein Zeugnis von dem Weg des Sohnes zum Vater. Woher kommt der Sohn? Aus dem Stamm? Juda. Darum liegt er hier gegenüber. Und aus diesem Zelt kommt der Löwe aus dem Stamm Juda, kommt der wahre hohe Priester, der nach der Ordnung Melchisedek. Und er kommt und er geht durch die, als erstes durch die Tür. Das ist das Erste, das ist die Tür. Dann ist das zweite Element. Das ist der Brandopferaltar. So, was braucht es, um den Eingang oder um den Weg zu gehen? Was ist das Nächste? Die Erkenntnis, es ist der Messias, es ist der Sohn Gottes gekommen nach dem Fleisch aus dem Stamm Juda, aus der Nachkommenschaft Davids. All diese Stellen, für manche sind sie alle schon bekannt, wo Paulus seinen Römerbrief beginnt und sagt, das Evangelium Gottes vom Sohn Gottes, dem Fleisch gekommen, aus der Nachkommenschaft Davids, bestätigt durch den Geist Gottes, durch die Auferstehung aus den Toten. Das ist wichtig, dass man weiß, woher er kommt. Das ist die Linie. Glaub an diesen einen, der dem Fleisch nachgekommen ist. Wer Jesus leugnet, aus dem Fleisch gekommen, der ist nicht im Licht, der ist nicht im Vater und so weiter. Das ist grundlegend. Da beginnt der Erlösungswerk. Glauben, Gott wurde Mensch. Und zwar in seinem Volk, unter seinen Brüdern, aus dem Stamm Juda, all diese Thematik ist hier beginnend. Und er ist die Tür, da geht's hinein, auf keinem anderen Weg geht's da hinein in die Gegenwart Gottes. Und man kommt sozusagen durch diese Tür in den Vorhof. Und dieser Vorhof ist sichtbar, er ist nicht abgedeckt, er ist nicht zugedeckt. Und da können alle hinein. Jeder kommt da hinein, da kam das Volk mit den Tieren, mit den Opfertieren und so weiter. Im Tempel gab es sogar noch Vorhof der Frauen, Vorhof der Heiden und so weiter. Es gab verschiedene Vorhöfe, dann der Priester und dann das Heiligtum und das Allerheiligste. Und dieser Zaun trennte sozusagen. Und dann heißt im Epheserbrief, er hat den Zaun abgebrochen, die Trennung weggeschafft, in Satzungen bestehend und so weiter. Da geht es sozusagen um diesen äußeren, das, was trennt, unter anderem. Also das ist, und jetzt ist Jesus, der für dich und für mich das Opfer ist, das Sühnopfer, das Schlachtopfer wurde dargebracht, damit überhaupt man in das Heiligtum hineinkommen kann, in die Gegenwart Gottes. Das ist das Zweite. Jesus ist nicht nur die Tür, er ist auch selbst das Schlachtopfer. Doch, habt ihr noch Hebräer 9? Ja? Hebräer 9, Vers 11. Doch, das machen wir. Wir lesen, weil das ist so herrlich, wenn man, eigentlich müsste ich mit euch Johannes Stellen auch lesen, aber die Worte sind euch im Ohr, gell? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Tür und so weiter. Okay, also Hebräer 9, Vers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung gebracht. Seht ihr das? Vers 18. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als und so weiter. Und Jesus mit seinem Blut, ohne Blut, keine Vergebung der Sünden, das ist die ganze Hebräer 8, 9 Thematik. Das ist hier passiert. Das Vergießen des Blutes, des Opfers, des Sündopfers, Schlachtopfers wurde hier dargebracht. Das ist der nächste Schritt. Und was hat Jesus getan? Er ist für uns zum Schlachtopfer geworden. Was kommt danach? Das ist der Waschbecken. Ohne dieses Waschbecken kein Hineingehen in das Heiligtum. Was ist das? Das ist der Waschbecken. Was sagt die Schrift? Auf seinen Tod sind wir getauft. Wisst ihr nicht, dass ihr, die auf Christus getauft worden seid, der Sünde abgestorben seid? Das ist das Bild der Taufe. Und mit dem Bild der Taufe ist das Bild der Reinigung und beziehungsweise der Wiedergeburt. Darf ich euch noch diese Stellen vorlesen und dann machen wir noch 5 Minuten Pause und dann die nächste Stunde bis dann. Okay? Schlagt mit mir Römer 6 auf. Gerd, das ist eigentlich schon, eigentlich muss man es viel langsamer machen. Aber das ist, ich verstehe, warum ich so begeistert und mich so gefreut habe, und das ist nur der Anfang. Wir sind noch gar nicht bei der Menorah. Wir fragen uns nur, wo steht sie und warum steht sie da? Aber allein das, wie und wo was steht, das offenbart uns den Weg der Erlösung, wie der Messias zu uns kam. Nur nebenbei, das offenbart auch den Weg, wie der Messias, andersrum, das offenbart, wie die Erlösung zu uns kam. Es offenbart aber auch, wie der Messias in die Welt gegangen ist. Von da ging er dahin. Wir können den Weg genauso rückwärts uns anschauen. Das ist Wahnsinn. Wenn ich sowas schaue, das sind Momente, wo ich denke, wer bin ich, dass ich meine, wie kann ich darüber reden? Mit was für einem Gott haben wir zu tun? Plant mal sowas. Und dann führt man das aus. Mit all den Bocken und Sturheiten der Menschheit, mit all dem, kriegt das mal hin. Das ist doch Wahnsinn. Lasst uns kurz diesen Weg hin und dann den Weg auch zurückgehen Und allein das ist Evangelium pur. Also, wir sind hier, Römer 6 heißt Folgendes. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wie wir der Sünde doch gestorben sind, das ist hier. Mit Christus gestorben auf diesem Brandopferaltar. Mit Feuer. Feuer ist ein Bild für Gericht. Verbrannt heißt komplett im Gericht aufgegangen. Wir sind mit ihm gestorben. Wann war das? Oder wisst ihr nicht, Vers 3, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe ist ein Bild für das Sterben und die Auferstehung, für das neue Leben. Titus, schlag mal Titus auf, Kapitel 3, Vers 5, das ist eine herrliche Stelle. Ist okay, wenn ich da nicht so ein... Ich lese euch die neutestamentlichen Stellen, aber ich deute euch 3. und 4. Mose in dem Fall, okay? Titus Kapitel 3, Vers 5, schaut mal, was Paulus schreibt. Ich lese Vers 4 mit. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, das ist Jesus, rettete uns nicht aus Werken, die in der Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, und jetzt schaut mal, durch die Waschung der Wiedergeburt. Durch die Waschung, die Wiedergeburt, das ist die Waschung. Kapitel 3, Vers 4 und 5. Durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wer macht diese Waschung? Wer wäscht uns rein? Und wer wirkt die Wiedergeburt? Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Darf ich euch daran erinnern? Hesekiel 36. Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Ich werde auf euch reines Wasser sprengen. Ich werde euch meinen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde machen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Hesekiel 36. So, versteht ihr, dass die Wiedergeburt die Waschung ist? Was passiert als erstes? Jesus kommt, das ist der Weg, die Tür. Das nächste ist, er stirbt, das ist die Grundlage deiner und meiner Wiedergeburt. Was kommt als nächstes? In Christus, auf seinen Tod getauft, reingewaschen von allen Sünden. Denn wenn du nicht reingewaschen bist von den Sünden, kannst du da nicht hineingehen. Geschweige dann da hinein. Wir sind ja noch mal hier. Um ins Heiligtum zu gehen, um die Menorah an der Menorah teilzuhaben, um an dem Tisch der Gemeinschaft teilzuhaben, um Gott anzubeten, einen Wohlgeruch darzubringen, musst du was sein? Wiedergeboren. Dann hast du keinen Anteil am Heiligtum. Kannst nicht Anteil haben an diesen Dingen. Da klärt sich vieles, gell? Eigentlich, wenn man das verstanden hat, braucht man nicht diskutieren, wer darf im Lobpreisteam mitsingen, wer darf am Abendmahl teilnehmen, wer darf Anbetung, wer darf beten. Brauchen wir nicht diskutieren. Hier darfst du dich bewegen. Hier, das ist das Heiligtum. Wohin haben wir Zugang in Jesus Christus? Pause. Nach der Pause. Kommt wieder.